In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
Lesung aus dem Buch der Psalmen. Ich hoffte, ja, ich hoffte auf den Herrn. Da neigte er sich mir zu und hörte mein Schreien. Wohl dem Mann, der auf den Herrn sein Vertrauen setzt, sich nicht zu den Stolzen hält, noch zu treulosen Lügnern. An Schlacht- und Speisopfern hast du kein Gefallen, Brand- und Sündopfer forderst du nicht, doch das Gehör hast du mir eingepflanzt, darum sage ich, ja, ich komme. In dieser Schriftrolle steht, was an mir geschehen ist. Deinen Willen zu tun, mein Gott, macht mir Freude. Deine Weisung trage ich im Herzen. Wort des lebendigen Gottes.
Cari fratelli e sorelle.
Liebe Brüder und Schwestern, am Anfang des neuen Jahres schauen wir auf die Geschichte des Christentums, um zu schauen, wie diese Geschichte sich entwickelt hat und zu sehen, dass die Heiligen in der Geschichte sind, die authentischen Reformatoren der Kirche und der Gesellschaft. Sie bezeugen mit ihrem Beispiel, weil sie wirklich reformiert sind, weil sie wirklich mit der Neuheit der Gegenwart Gottes verbunden und umgewandelt sind. In jeder Generation wachsen Heilige heran und sie reformieren und bereichern die Geschichte mit ihren ganzen negativen Effekten und Ereignissen. Die Kraft der Erneuerung kommt aber trotzdem in dieser Geschichte, weil Gott immer die Kraft gibt, weiterzugehen. Und so passiert es auch im 13. Jahrhundert mit der Geburt und dem besonderen Entwicklung der Bettelorden, ein Modell einer der großen Erneuerung und einer großen Wirksamkeit in der Geschichte. Diese Bettelorden sind so genannt worden, weil sie eine Charakteristik haben, nämlich zu betteln, nämlich demütig die Leute zu bitten, sie zu unterstützen, damit sie das Gelübde der Armut leben könnten und damit sie ihre Mission der Evangelisation erfüllen können. Die Bettelorden, die da erstanden in dieser Geschichte, die zumindest die bekanntesten, und sind die Minderbrüder, die Predigerorden, die als Franziskaner und Dominikaner bekannt sind. Sie werden so genannt durch den Namen ihres Gründers, zum einen Franz von Assisi und den heiligen Dominikus. Diese großen Heiligen, die eine große Fähigkeit hatten, die mit einer großen Fähigkeit die Zeichen der Zeit erkannten und auch die Herausforderungen für die Kirche in ihrer Zeit entdeckt haben. Eine erste Herausforderung war durch die Ausbreitung von verschiedenen Glaubensgruppen, die zwar von einem Bedürfnis nach einem authentischen christlichen Leben geprägt waren, die aber sich hinausgelehnt hatten aus der kirchlichen Gemeinschaft. Sie waren in Opposition der reichen Kirche, die in dieser Zeit sich so zeigte. Und da hat sich eben das Mönchstum noch einmal, wir haben auf Cluny geschaut zum Beispiel, dass gerade dieses Ideal auch der Armut hatte, das auch die Schönheit der Liturgie besonders unterstrichen hat. Eine Kirche, die reich an Besitz war und auch Besitztum hatte, und gegen diesen Reichtum hat sich diese Idee bewegt, dass Christus eigentlich arm in die Welt gekommen ist und dass die wahre Kirche auch eine Kirche der Armen sein muss. Und dass der Wunsch einer christlichen Authentizität hat sich da entgegengestellt, der Kirche, dieser empirischen Kirche, die auch geherrscht hat. Es kam dann die Armutsbewegung im Mittelalter und sie stellten sich der Art zu leben der Mönche und der Priester dieser Zeit vor. Und sie haben gesagt, ihr habt das Evangelium verraten, weil ihr habt nicht die Armut gelebt wie die ersten Christen. Und diese Armutsbewegung stellten sich haben eine Art Parallelhierarchie aufgerichtet in Bezug auf die Bischöfe. Und es zeigte sich, dass das ja auch nicht vereinbar ist mit der katholischen Kirche. Zum Beispiel gab es die Katharer, die eine antike Heresie wieder aufgeleben haben lassen, dass sie nämlich die materielle Welt verabscheut haben und sich gegen alles Materielles gestellt haben. Sie haben den freien Willen negiert und haben gesagt, dass es ein zweites Prinzip gäbe, des Bösen, das auf gleicher Ebene mit Gott stände. Diese Bewegungen, die besonders in Frankreich und Italien gab es nicht nur eine Organisation, sondern sie haben auch wirklich eine Unordnung in der Kirche angekreidet und hatten deswegen auch viele Anhänger. Und es gab auch unter dem Klerus. Hingegen auf diese Bewegung, auf die wir heute schauen, die haben gezeigt, dass es auch anderes möglich ist, dass man nämlich die Armut leben kann, ohne sich von der Kirche zu trennen, dass die Kirche nämlich der wahre Ort des Evangeliums und der Kirche ist. Dominikus und Franziskus sind aus der intimen Beziehungen mit der Kirche entstanden und durch ihre Zeugnis auch der Treue. So ist ein gottgeweihtes Leben in der Geschichte entstanden mit diesen Orden, die nicht nur dem persönlichen Gütern entsagten, wie auch die anderen Mönche seit der Antike das getan haben, sondern wollten auch, dass der Gemeinschaft keine Güter gehören dürften. Und auch, also keine Besitztümer, auch nicht dem allgemeinen Besitz der Kommunität gehören. Und das war so, dass sie auch solidarisch mit den Armen leben wollten und von der Providenz, von der Vorsehung abhängen wollten, aus dem Vertrauen auf Gott hin. Dieser persönliche Stil der Bettelorden, der mit einer vollen Anhängern an die Kirche verbunden war, hat diese Beziehungen. Jetzt bezieht sich Papst Benedikt auf die Päpste, Innozenz und einem anderen Papst dieser Zeit, die Stimme des Heiligen Geistes in ihnen erkannt haben, weil die Früchte nicht fehlten. Diese Armutsbewegungen, die sich von der Kirche getrennt hatten, sind nämlich durch sie wieder zurückgekehrt in die Kirche und haben sich so zurückgebildet, dass sie verschwunden sind. Auch heute in der Gesellschaft gibt es diese Bewegung, dass das Haben mehr gilt als das Sein. Und auch heute ist es dann wichtig, großzügige Entscheidungen zu treffen. Und auch hier gibt es jetzt Bewegungen und Initiativen, die das Evangelium mit Radikalität leben wollen und sich Gott und dem Nächsten zuwenden. Wie Paul der VI. Sich in dem Schreiben Evangelium Enunciando sich sagt, dass sie auch Zeugen sind. Das ist eine Lektion, die wir nie vergessen dürfen. Wir sollen erst das leben, was wir glauben. und Gott widerspiegeln in die Welt. Die Franziskaner waren Zeugen, aber auch Lehrer. Denn eine andere Herausforderung und Notwendigkeit in der Zeit war, dass sie eine religiöse Lehre gegeben haben. Viele Laien, haben auch die in der Stadt lebten, wollten ein christliches, geistliches Leben führen. Und sie suchten auch ihren Glauben, das Wissen über ihren Glauben zu vertiefen. Und sie wurden von ihnen geleitet auf einem Weg der Heiligkeit. Die Bettelbrüder sind diesem Bedürfnis entgegengekommen. Sie haben das Evangelium verbreitet in der Einfachheit. Und das war ein wesentlicher Aspekt dieser Bewegung. Mit großem Eifer haben sie sich der Predigt gewidmet. Sie waren sehr zahlreich, die Gläubigen. Es kamen geradezu Mengen, um sie zu hören. In die Kirchen kamen sie, aber auch auf öffentlichen Plätzen, wie zum Beispiel bei Antonius. Es wurden Themen behandelt, die den Leuten nahestanden, zum Beispiel die theologischen und moralischen Tugenden zu leben und dann auch verdeutlicht mit praktischen Beispielen, die sie verstehen konnten. Es gab dann Formen, um das Gebetsleben und das Frömmigkeitsleben zu nähren. Zum Beispiel die Franziskaner verbreiteten zum Beispiel sehr die Verbreitung der Verehrung der Menschheit Christi, um ihn zu verehren. Es war nicht erstaunlich, dass es dann ganz viele Gläubige gab, Männer und Frauen, die sich dann entschieden haben, den christlichen Weg als Brüder und Schwestern zu gehen oder auch sie als geistliche Begleiter zu wählen. Es gab Laienvereinigungen, die sich inspirierten an dieser Spiritualität von dem heiligen Franziskus und des heiligen Dominikus und angepasst an ihren Lebensstand. Es handelt sich also um den dritten Orden, sei es als Franziskaner oder als Dominikaner. Das heißt mit anderen Worten, der Vorschlag von einer Heiligkeit der Laien wurde vielen vorgestellt. Und das hat auch das Zweite Vatikanische Konzil aufgegriffen und unterstrichen, dass der allgemeine Ruf der Heiligkeit nicht für einige reserviert ist, sondern für alle. Und alle nach ihrem eigenen Stand können das Evangelium leben. Das heißt, auch heute kann jeder heilig werden und dass jeder Christ auf das hohe Maß auch danach hinstreben muss, die Liebe zu leben. Die Bettelorden wuchsen so heran, auch die Laienbewegung und auch für die Arbeiter gab es Vereinigungen und auch die Menschen, also die Öffentlichkeit, haben oft sie als die Priester als geistliche Begleiter gesucht aus diesen zwei Orden. Die Franziskaner und die Dominikaner wurden die geistlichen Animatoren des Mittelalters und sie haben mit großer Intuition die richtige pastorale Form gefunden, um die Gesellschaft umzuwandeln. Viele Leute zogen aus dem Land in die Stadt herein und deswegen haben sie auch ihre Konvente, also die Ordenshäuser, nicht mehr draußen, sondern in der Stadt aufgeschlagen sozusagen, weil sie ja die Leute in der Stadt begleiten wollten auch. Und das eben nach den Notwendigkeiten der Pastoral. Das war neu. Die Bettelorden haben also das alte Prinzip der Stabilität aufgegeben, das klassisch war für das Mönchstum der Antike. Sie haben das getan, um eine andere Art zu wählen, nämlich dass sie als Predigerorden umherzogen mit missionarischem Eifer. Und die Konsequenz war daher, dass es auch eine andere Organisation bedürfte, anders eben als die anderen Orden. Anstatt der traditionellen Autonomie, die jedes Kloster hatte, gab es jetzt eine größere Wichtigkeit für den Orden als Gesamten und für den Superior, dem Oberen, und auch für die Verwaltung der Provinzen, denn die Bettelorden waren so flexibler für die Notwendigkeiten der universalen Kirche, und sie wurden ausgesandt, die am meisten geeignet waren, die wurden für besondere Missionsaufträge ausgesandt, und die sind dann auch nach Afrika gezogen, auch Nordeuropa, Mitteleuropa, und es gab einen missionarischen Dynamismus, der richtig erneuert wurde. Eine andere größere Herausforderung war die neue Fragen für die Kultur. Zum Beispiel die Universitäten sind in dieser Zeit entstanden, am Ende des 12. Jahrhunderts. Die Bettelorden haben auch diese Forderungen gesehen und sind als Professoren und Studenten dort aufgetaucht, um auch in diesen Universitäten präsent zu sein, und haben großen Wert darauf gelegt, haben wirkliche Schulen entrichtet, eigene. Und es waren die besten Schulen. Und sie haben die größten Denker, zum Beispiel der heilige Thomas von Aquin, Bonaventura, waren aus diesem Bettelorden heraus. Und aus diesem Dynamismus heraus der Mission, und die auch den Mut hatten, den Dialog zwischen Glaube und Vernunft anzutreten. Auch heute gibt es eine Liebe in der Wahrheit, auch in der, und das ist die den Intellekt erleuchten soll, und auch ein Einsatz der Dominikaner und der Franziskaner. Eine Einladung, präsent zu sein in diesen Orten, wo Wissen vermittelt wird, um mit Respekt und Überzeugung das Licht des Evangeliums auch auf diese fundamentalen Fragen, die den Menschen interessieren, nach seiner Würde, nach seiner ewigen Bestimmung einzubringen. Die Rolle der Franziskaner und der Dominikaner im Mittelalter für die Erneuerung, geistliche Erneuerung, dass sie hineinbrachten, der Atem des neuen Lebens in dieser Welt, da sagte ein Mönch dazu in dieser Zeit, die Welt wurde alt. Zwei Orden entstanden in der Kirche, die die Jugend wieder hervorbrachten, wie ein Adler. Liebe Brüder und Schwestern, rufen wir am Anfang dieses Jahres den Heiligen Geist an, die ewige Jugend der Kirche. Er möge jedem zeigen die Dringlichkeit, dass er ein Zeugnis, ein mutiges Zeugnis des Evangeliums gibt, damit es nie Heilige fehlen mögen, die die Kirche aufstrahlen lassen als Braut, die ohne Fehler und Makel und schön ist, die fähig ist, die Welt anzuziehen, Christus zu Christus hinzuziehen, hin zu ihrem zu ihrem Heil zu ziehen. Dankeschön.
Liebe Brüder und Schwestern, ein Blick in die Geschichte der Kirche zeigt uns, dass Kirche immer wieder der Reform bedarf, weil das Schwergewicht der Gewohnheiten des Menschen immer nach unten zieht, aber dass in ihr auch immer wieder Kräfte der Reform aufbrechen, dass eine Kreativität zum Guten hin immer wieder neu da ist und dass es die Heiligen sind, die diese Kräfte der Reform in sich tragen. Im 13. Jahrhundert waren es die Bettelorden, vor allem die Minderbrüder des heiligen Franz von Assisi und der Predigerorden des heiligen Dominikus, die eine dauerhafte und tiefgehende kirchliche Erneuerung brachten. Damals war gegen die Immobilität der großen monastischen Orden und der Hierarchie ein Aufbegehren in der Kirche lebendig, das nach der Einfachheit des Evangeliums verlangte, nach der Armut, sich im Gegensatz zu Glanz und Größe der offiziellen Kirche setzte, Armutsbewegungen, die aber dann zugleich auch in Häresie verfielen, die Materie in einem falschen asketischen Streben ablehnten, als etwas Böses betrachteten, die schließlich davon ausgingen, dass es nicht nur Gott, sondern ein böses Prinzip gibt, weil in der Welt so viel Böses ist, das sie in der Materie verankert sahen und so mit dem guten Impuls zur Einfachheit, zur Armut, zur Strenge des Glaubens und des Lebens zerstörerisch wirkten, weil sie die Größe Gottes verminderten und die Schöpfung nicht mehr liebten. In dieser Situation sind Gestalten wie Franz und Dominikus aufgestanden, die auch den Impuls der Armut, der Einfachheit, der Radikalität des Evangeliums in sich trugen, aber ihn in der Kirche, mit der Kirche, als dem wahren Ort des Evangeliums lebten und so in ihr Erneuerung schufen, die dann auch Europa erneuern und umgestalten konnte. Für sie war es wesentlich, dass sie in der Armut des Evangeliums das Evangelium wörtlich lebten, aber dass sie es in der Gemeinschaft mit dem Papst und mit der Kirche vollbrachten und so von innen her das ganze Volk Gottes erneuert haben. Dazu gehörte dann nicht nur dieser, sagen wir, ökonomische Faktor, die Einfachheit des Lebens, die sich einer bestimmten Wirtschaftsform entgegenstellte und sie auch erneuern half, sondern vor allem die Verkündigung des Evangeliums. Es waren große Verkündiger, die das Evangelium wieder als lebendige Kraft im 13. Jahrhundert neu zu den Menschen zu bringen vermochten und so, wie es der Wille des heiligen Franz war, Volk Gottes aus der Einfachheit der Ursprünge neu sammelten. Sie waren Prediger, Beichtväter, Förderer der Frömmigkeit. Und damit entstand einerseits die Radikalität derer, die sich ganz dieser Bewegung anschlossen, aber auch der Wille der anderen, mit dabei zu sein, die sogenannten Dritten Orden, Menschen, die in den Berufen der Welt lebten, aber den Geist des Evangeliums, den ihnen diese Gemeinschaften vorlebten, auch tragen wollten, in dem Wissen, dass man in jedem Stand heilig sein kann, wenn auch in verschiedenen Formen. Dazu kommt dann die neue Organisation. Es waren nicht mehr ortsfeste, stabile Gemeinschaften, sondern bewegliche, die von einem General geleitet wurden und damit mit einer neuen Flexibilität das Wort verkünden konnten, sodass die dynamische Kraft der Mission neu erstanden ist. Und schließlich auch eine neue Dynamik der Auseinandersetzung mit den großen geistigen Problemen der Zeit. In jener Zeit sind die Universitäten entstanden und die Bettelbrüder gehörten zu den ersten Studenten und Professoren, die mit neuer Radikalität und Kühnheit nach der Einheit von Glaube und Vernunft fragten und so zu einer neuen Blüte christlicher und menschlicher Kultur beigetragen haben. In alledem haben sie auch uns etwas zu sagen. Erneuerung der Gesellschaft kommt aus einer tiefen Begegnung mit dem Evangelium, aus der Radikalität des Lebens mit dem Evangelium heraus, das dann sich in seiner Größe neu öffnet. Heiligkeit ist radikal gelebtes Evangelium und wir müssen heute wieder den Mut haben, dies zu versuchen. Es gibt ja auch heute solche Bewegungen, die neue Dynamik in die Kirche hereintragen und von denen wir uns ansprechen lassen wollen. Von Herzen grüße ich alle deutschsprachigen Teilnehmer an dieser Audienz. Der Heilige Geist helfe uns, mutig und kohärent das Evangelium zu leben und zu bezeugen. Er lasse es nie an Heiligen fehlen, die der Welt die Schönheit des Glaubens sichtbar machen und sie so für Christus gewinnen. Der Herr begleite uns alle mit seiner Liebe und gebe uns den Mut und die Kraft, das Evangelium zu lieben und zu leben.
Ich beginne mit einem Appell. Ich möchte einen Appell wegen der dramatischen Situation, in der sich Haiti befindet, an euch richten. Meine Gedanken gehen in besonderem zur Bevölkerung, die so stark betroffen und geschlagen worden ist durch das verheerende Erdbeben, das große Menschenopfer gefordert hat und auch eine große Zahl von Obdachlosen geschaffen hat. Auch Vermisste werden beklagt und hohe materielle Schäden sind auch. Und ich lade alle ein, sich meinem Gebet zu verbinden für die Opfer der Katastrophe und auch für diejenigen, die deren Verlust beweinen. Ich versichere meine geistliche Nähe für all die, die ihr Haus und ihre lieben Personen verloren haben. Und ich möchte von Gott Trost erbitten und Erleichterung in ihrem Leiden. Ich richte mich mit einem Appell an die Großzügigkeit von allen, damit diesen Brüdern und Schwestern, die diesen Moment der Not und des Schmerzes erleben, nicht unsere Zeichen und unsere Hilfe, unsere Solidarität fehlt und auch die Unterstützung der internationalen Gesellschaft. Die katholische Kirche wird sich unmittelbar durch ihre karitativen Einrichtungen einsetzen, um diesen Bedürfnissen und diesen in Hilfe zu kommen.
Sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.